1. Februar 1995, Embassy Hotel in London. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens und Richie Edwards steht an der Rezeption. Der Gitarrist, Texter und kreative Kopf der aufstrebenden walisischen Rockband Manic Street Preachers, eine der schillerndsten und rätselhaftesten Figuren des britischen Rock der frühen 90er Jahre. Er checkt aus. Wenige Stunden später soll er mit seinem Bandkollegen zu einer Promotour nach Amerika fliegen. Doch am Flughafen wird er nie erscheinen. Stattdessen verliert sich seine Spur. 17 Tage später entdeckt die Polizei seinen verlassenen Vauxhall Cavalier auf einem Parkplatz nahe der Severn Bridge. Die Brücke gilt seit Jahrzehnten als einer der bekanntesten Suizidorte Großbritanniens und Richie Edwards ist verschwunden. Bis heute.
British Police are anxious to find Richie James.
Der Gitarrist der Manic Street Preachers ist seit einem Monat verschwunden.
Richie has not been seen since he left a hotel in London on the morning of the 1st of February.
Dass er Selbstmord begangen hat, scheint immer wahrscheinlicher.
Manche glauben, er habe sich das Leben genommen. Andere sind überzeugt, er lebe irgendwo unter neuer Identität. Mehr als 3 Jahrzehnte später suchen Menschen immer noch nach Antworten. Immer wieder wird er angeblich gesichtet, auf den Kanaren, in Goa, in einem Kloster oder in einer Bibliothek. Doch vielleicht erzählt dieser Fall von etwas ganz anderem. Vielleicht geht es gar nicht nur darum, warum Richard Edwards verschwand, sondern warum wir bis heute nicht aufhören können, nach ihm zu suchen.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Musik im Fall von Richie Edwards. Im Fall eines Musikers, der seit dem 1. Februar 1995 verschwunden ist und der offiziell 2008 für tot erklärt wurde. Dessen Geschichte bis heute aber nicht abgeschlossen ist, weil sein Leichnam nie gefunden wurde. Und weil das, was an diesem Februartag 1995 wirklich geschah, bis heute nicht gesichert rekonstruiert werden konnte. Diese Folge ist aber mehr als die Suche nach einem verschwundenen Rockstar. Sie handelt von einem jungen Mann, der schon zu Lebzeiten zur Projektionsfläche wurde. Für Fans, für Medien, für eine ganze Musikszene. Es geht um einen Künstler, dessen Wunden irgendwann als Zeichen von Authentizität gelesen wurden. Dessen psychisches Leid bis heute von manchen romantisiert wird. Als wäre Selbstzerstörung ein Beweis für Genialität. Deshalb geht's heute nicht nur um die Frage, was mit Richie Edwards passiert ist, sondern um die vielleicht unbequemere Frage. Warum wir aus kranken Künstlern so oft Mythen machen. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, müssen wir zurück zu Richie Edwards Anfängen nach Blackwood, einer ehemaligen Bergarbeiterstadt in Südwales. Geprägt von Arbeit, Struktur, Gemeinschaft, aber auch von dem Gefühl, dass große Träume hier nicht unbedingt vorgesehen sind. Hier wird Richard James Edwards am 22. Dezember 1997 geboren. Hier wächst er auf, als stiller, höflicher, aber außergewöhnlich belesener Junge. Literatur, Politik, Philosophie, Geschichte, das ist seine Welt. Später wird er politische Geschichte an der Universität in Swansea studieren, beschäftigt sich mit der Außenpolitik der Labour Party nach dem Zweiten Weltkrieg und macht auch seinen Abschluss. Er gilt als Außenseiter, beobachtet viel, schreibt, aber er spielt in einer Rockband bei den Manic Street Preachers. Bassist Nicky Wire erklärt.
I think the band gave him maybe a lot of confidence and opened his expression.
Die Band gab ihm das Selbstvertrauen, sich auszudrücken, das zu tun, was er wollte. Eine neue Welt für ihn.
Die Manic Street Preachers, das sind neben Nicky Wire auch James Dean Bradfield, der singt, spielt Gitarre, Sean Moore sitzt am Schlagzeug und Richie ist offiziell zweiter Gitarrist. Aber so richtig gut ist er eigentlich nicht. Sein Verstärker soll live oft sehr leise gestellt worden sein. Manchmal soll er sogar kaum zu hören gewesen sein. Sein Wert für die Band ist ohnehin ein anderer. Er bringt etwas Wichtigeres ein als Akkorde oder Soli, nämlich Bildung, Sprache, Haltung. Nicky Wire erklärt das näher.
We are caught in a moral straitjacket at times and
wir stecken oft in moralischen Zwangsjacken. Richie konnte uns von der Zwangsjacke befreien.
Richies eigentliches Instrument ist also nicht die Gitarre, es sind seine Ideen für Texte und fürs Auftreten der Band. Die Manic Street Preachers wollen Anfang der 90er nicht einfach nur dazugehören zum Musikbusiness, sie wollen stören, anders sein.
Ja, wir haben keine Songs über
wir singen nicht über Beziehungen. Alle sind gelangweilt davon. Es gibt aber kaum was anderes, obwohl die Kids das eigentlich bräuchten.
Sie tragen Make-up, Leopardenmuster, Militärjacken, Slogans auf der Kleidung. Sie zitieren Camus, Orwell und klingen gleichzeitig, als wollten sie The Clash, Guns N' Roses oder Public Enemy in einer einzigen wütenden Rockband vereinigen. Und Richie Edwards ist der Mann hinter diesem Konzept, verantwortlich für ihre Sprache, ihre Haltung, ihre Provokation. Auch in Interviews, in denen die Manic Street Preachers oft widersprüchlich, überladen, manchmal arrogant und vor allem auch so ein bisschen größenwahnsinnig rüberkommen.
Wir würden nicht sagen, die größte Band der Welt werden zu wollen, wenn wir keine guten Songs hätten.
Genau das macht aber ihren Reiz aus. Sie treten auf, als hätten sie einen Plan, der größer ist als die Szene, größer als der britische Indie-Rock und vielleicht sogar größer als ihr eigenes Können. Sie wollen nicht einfach nur erfolgreich sein, sie wollen ein Ereignis sein. Ihr Traum? Ein großes Debütalbum, Millionenverkäufe, dann Schluss. Kein langsames Altern, keine belanglose Karriere, die irgendwann austrudelt, getreu dem alten Rock'n'Roll-Motto, better to burn out than to fade away. Und mittendrin steht Richard Edwards. Für viele Fans wird er schnell zur faszinierendsten Figur der Band, weil er so widersprüchlich ist. Er ist schön, wirkt verletzlich, aber gleichzeitig auch dunkel und undurchschaubar, so als trage er ein Geheimnis in sich, das größer ist als die Musik der Band. Und genau hier beginnt dann auch die Gefahr, denn wenn jemand schon zu Beginn seiner Karriere so als Symbol funktioniert, wird es irgendwann schwer, noch den Menschen dahinter zu sehen. Im Mai 1991 sind die Manic Street Preachers noch keine große Band, aber sie reden schon wie eine. Sie sind laut, provokant und kompromisslos.
Sie kommen aus einem Drecksloch. Sie sind tough, wie die schwulen Typen in einer Kleinstadt. Sie haben diese Fuck-You-Haltung.
So beschreibt sie der Autor James Brown. Die Manics behaupten von sich, sie seien anders, echter, radikaler als alles, was die britische Musikszene damals zu bieten hat. Der Journalist Steve Lamack von NME ist skeptisch. 1991 hat er die Band im Interview und er fragt sie da sinngemäß, ob das alles wirklich so ernst gemeint ist, was sie da erzählen, ob diese Band wirklich so gefährlich, so wütend, so echt ist, so real, wie sie behaupten. Und Richie Edwards ritzt sich for real auf seinen linken Unterarm. Also auf Deutsch, wirklich, echt. Die Wunde ist tief, später muss sie mit 18 Stichen genäht werden. Heute wirkt dieser Moment auf viele Menschen weniger wie Rock'n'Roll, sondern eher wie das sichtbare Symptom einer psychischen Krise, vielleicht sogar wie ein Hilferuf. Damals aber wird er von vielen anders gelesen, als Beweis von Authentizität. Richie behauptet nicht nur, dass er es ernst meint, er schreibt es sich sogar auf den Körper. Viele Medien und Fans feiern diesen Moment. In ihrer Logik wird aus der Selbstverletzung eine Haltung, aus Schmerz wird Echtheit. Und so beginnt aus einem möglichen Hilferuf ein Mythos zu entstehen. Richie Edwards wird nicht mehr nur als Musiker wahrgenommen, sondern als kompromissloser Künstler, der bereit ist, für seine Kunst wortwörtlich zu bluten. Und genau darin liegt das Problem. Sobald nämlich Selbstverletzung als Beweis für Echtheit gilt, verschiebt sich der Blick, dann geht es nicht mehr zuerst um einen Menschen in einer Krise, sondern um ein Bild, um eine Figur, um den Mythos eben, um den Mythos Richie Edwards. Doch hinter der Fassade der selbstbewussten Provokateure beginnt sich etwas zu verändern. Richie Edwards zieht sich immer weiter zurück. Freunde und Bandkollegen beschreiben ihn als zunehmend still, als erschöpft und in sich gekehrt. Sein Gewicht sinkt drastisch. Zeitweise soll er nur noch rund 45 Kilogramm gewogen haben. Später spricht er selbst offen über Essstörungen, über Depressionen, über Alkohol und über das Gefühl, innerlich immer leerer zu werden.
Zukunft ist ein ekliges Wort.
Gleichzeitig wächst aber der Erfolg der Band und damit auch der Druck. Interviews stehen an, Tourneen, Erwartungen und für viele Fans wird Richie immer mehr zum Gesicht der Manic Street Preachers. Doch ausgerechnet der Mann, der die Sprache für die Band findet, scheint immer weniger Worte für sich selbst zu finden. 1994 erscheint das Album The Holy Bible, ein düsteres Werk, verstörend. Es geht um Prostitution, Faschismus und den Holocaust, die Todesstrafe, britischen Imperialismus, Selbstzerstörung, Tod und Suizid. Sänger James Dean Bradfield erklärt dem NME die Umstände während der Entstehung des Albums.
Richie was kind of like, you know, he wasn't, Richie ging es bei der Aufnahme noch nicht so schlecht. Das war die Ruhe vor dem Sturm.
But like we felt that things were changing.
Richie Edwards ist für einen Großteil der Texte verantwortlich. Einer der erschütterndsten Songs aus seiner Feder heißt Four Stones, Seven Pounds. Er handelt von Anorexie, Magersucht. Four Stone and Seven Pounds, übersetzt knapp 29 Kilo. Das ist die Gewichtsgrenze, von der man sagt, dass unter der das Leben eines erwachsenen Menschen akut bedroht ist. Edwards spricht damals selbst über seine Essstörung und erzählt in Interviews, seine tägliche Nahrung bestehe aus einer Pellkartoffel, ein paar Trauben und einer halben Flasche Wodka. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Gerade wegen solcher biografischer Details wird The Holy Bible heute von vielen wie ein Abschiedsbrief gelesen. Als hätte Richie Edwards darin sein eigenes Ende angekündigt. Doch genau hier sollte Vorsicht geboten sein. Wir kennen heute natürlich das Ende der Geschichte. Sein Verschwinden und deshalb lesen wir ihre Anfänge anders. Psychologen nennen das den Rückschaufehler, im Englischen Hindsight Bias. Wir glauben im Nachhinein, die Zeichen seien offensichtlich gewesen, obwohl sie es damals vielleicht gar nicht waren. Vielleicht verrät dieser Blick zurück deshalb weniger über Richie Edwards als über unser menschliches Bedürfnis, in Tragödien nach Vorzeichen zu suchen. Ende 1994 wirkt Richie Edwards auf viele Menschen in seinem Umfeld wie ausgebrannt. Körperlich geschwächt, psychisch angeschlagen und zunehmend unberechenbar. Er hat Schlafprobleme, die ihn zum Alkohol treiben. Er lässt sich in ein Krankenhaus einweisen, verpasst einige Promotermine. Die Band muss Konzerte ohne ihn spielen. Trotzdem laufen die Vorbereitungen für das nächste Kapitel der Band weiter. Anfang 95 sollen Bradfield und er dann in die Vereinigten Staaten reisen. Promotion-Termine, Interviews, Konzerte stehen an. Der internationale Durchbruch scheint endlich greifbar. Doch Richie wirkt immer häufiger abwesend. Kurz vor der Abreise zieht er sich für einige Tage in das Londoner Embassy Hotel zurück. Allein. Was dort genau geschieht, darüber gibt es bis heute nur bruchstückhafte Informationen. Sicher ist nur, am Morgen des 1. Februar 1995 verlässt Richie Edwards das Hotel. Aber nicht wie geplant in Richtung Flughafen. Richie verschwindet.
British police are still searching for Manic Street Preachers guitarist Richie James, who has been missing since the 1st of February. Fellow band member Nicky Wire said, and I quote, "If Richie doesn't want to come back, then that is fine, but we just want him to give us a call. We are genuinely worried. He's never disappeared like this before."
Die Ermittler rekonstruieren später seine letzten bekannten Bewegungen. Sie führen nach Cardiff, zu Geldautomaten, an denen innerhalb weniger Tage insgesamt 200 Pfund abgehoben werden. Danach verliert sich seine Spur erneut. Bis zum 14. Februar. An diesem Tag entdeckt die Polizei seinen Vauxhall Cavalier auf einem Parkplatz nahe der Severn Bridge. Abgeschlossen, verlassen, von Richie Edwards fehlt jede Spur. Sein Vater hofft damals noch,
als wir das Auto fanden, dachten wir, er wäre noch in der Gegend. Wir würden auf ihn treffen.
Aber diese Hoffnung erfüllt sich nie. Bis heute gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, was in den Tagen zwischen seinem Verschwinden und dem Fund des Autos geschehen ist. Und auch nicht darüber, was seitdem mit Richie Edwards passiert sein könnte. Und genau dort beginnt das Rätsel, das Fans, Ermittler, Journalisten und seine Familie bis heute, über 30 Jahre später, noch beschäftigt. Natürlich ermittelt die Polizei. Sie befragt Zeugen, rekonstruiert Wege, wertet Kontoauszüge aus, doch eine eindeutige Spur findet sie nicht. Schon bald stehen sich zwei Möglichkeiten gegenüber. Hat sich Richie Edwards das Leben genommen oder hat er sich bewusst entschieden, ein neues Leben zu beginnen? Bis heute gibt es für keine dieser beiden Theorien einen endgültigen Beweis. Trotzdem endet die Geschichte hier nicht. Im Gegenteil, mit dem Verschwinden beginnt etwas Neues. Immer wieder wollen Menschen Richie Edwards gesehen haben. In Goa, auf den Kanarischen Inseln, in Indien, in einem Kloster, auf einer Raststätte, in einer Bibliothek. Immer wieder werden solche Sichtungen gemeldet. Und jede neue Sichtung entfacht neue Hoffnung, vor allem bei seiner Familie, die ja auch über 30 Jahre nach seinem Verschwinden immer noch keine Gewissheit hat, keine Antwort auf die Frage, die seit Jahrzehnten offen ist und sie quält. Was ist mit Richie geschehen? Und die Familie klammert sich an jeden Hoffnungsschimmer. Und sein Vater bittet, auch Jahre nach seinem Verschwinden in Interviews immer noch.
So I like to say to Richard, if he's watching, that if he has any problems that we can help with, remember that you have strong support from all.
Falls er zuguckt, möchte ich ihm sagen, du hast die Unterstützung deiner ganzen Familie, der Band. Kontaktier uns, damit wir wissen, du bist okay.
Postcard, just to say he's okay.
Aber auch bei Fans lösen solche Sichtungen Hoffnung aus. Fans, die glauben möchten, dass ihr Idol noch lebt und in jeder neuen Spur einen möglichen Hinweis sehen. Aus einzelnen Beobachtungen werden Geschichten, aus Geschichten werden Theorien und aus Theorien entsteht mit der Zeit ein Mythos. Je weniger gesicherte Informationen es gibt, desto größer scheint der Raum für Fantasie zu werden. Viele Fans können und wollen einfach nicht akzeptieren, dass ihr Idol einfach verschwunden sein könnte. Und deshalb suchen sie weiter, nach Hinweisen, nach Botschaften und nach Lebenszeichen. Wie wir hier bei Tatort Musik ja schon im Fall Chester Bennington gesehen haben, steckt dahinter ein zutiefst menschlicher Reflex. Wir ertragen offene Enden nur sehr schwer. Wir suchen nach Antworten, nach Gründen und wenn wir keine finden, dann erzählen wir uns Geschichten. Geschichten, die den Schmerz über den Verlust erträglicher machen. Oder die Hoffnung am Leben halten. Und deshalb taucht dieses Muster immer wieder auf. Elvis lebt, Jim Morrison lebt, Tupac lebt. Obwohl die Faktenlage in diesen Fällen ja eindeutig was anderes sagt. Aber es entstanden trotzdem schnell Spekulationen, Zweifel und alternative Erzählungen. Im Fall Richie Edwards fällt das noch leichter, weil bis heute ja niemand mit Sicherheit sagen kann, was am 1. Februar 1995 wirklich geschah. Weil es keinen gesicherten Abschied gibt, keinen Leichnam, keinen Ort, an dem diese Geschichte wirklich endet. Und vielleicht suchen wir deshalb bis heute weiter. Nicht nur nach Richie Edwards, sondern nach einer Erklärung, mit der wir alle leben können. Aber der Mythos Richie Edwards entstand nicht nur, weil er verschwunden ist. Er entstand auch, weil Richie schon vorher in eine Rolle passte, die die Popkultur seit Jahrzehnten kennt. Er war der schöne, verletzliche, verletzte, zu kluge, zu sensible Künstler. Einer, der mehr fühlt als andere. Einer, der an der Welt leidet. Einer, dessen Schmerz deshalb irgendwie größer, tiefer und bedeutender wirken soll. Das ist die alte Geschichte vom leidenden Genie. Wie bei Ian Curtis von Joy Division, bei Kurt Cobain von Nirvana oder bei Amy Winehouse. Die Geschichte all dieser Künstler, bei denen wir im Nachhinein glauben, ihr Schmerz habe ihre Kunst erst wahr gemacht. Und natürlich stimmt daran auch ein Teil. Kunst kann aus Schmerz entstehen. Musik kann helfen, Dinge auszusprechen, für die andere keine Worte finden. Und Richie Edwards hat genau das getan. Er hat über Selbstverletzung geschrieben, über Essstörung, über Einsamkeit, über Körper, Kontrolle und das Gefühl, in dieser Welt keinen Platz zu finden. Und viele Fans haben sich darin wiedererkannt. Sie fühlten sich von ihm verstanden, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Aber genau da beginnt eben die Gefahr, denn zwischen verstanden werden und sich in der Krankheit eines anderen einzurichten, liegt ein sehr schmaler Grat. Wenn Richies Leid zur Ästhetik wird, wenn seine Wunden zum Symbol werden, wenn seine Texte nur noch als Vorhersage seines Verschwindens gelesen werden, dann verschiebt sich der Blick, denn dann geht's nicht mehr zuerst um einen Menschen, der krank war, sondern um eine Figur und um eine Legende, um den Mythos Richie Edwards eben. Vielleicht romantisieren wir zerstörte Künstler, weil wir ihrem Leid im Nachhinein einen Sinn geben wollen, weil es schwer auszuhalten ist, dass Schmerz manchmal einfach Schmerz ist. Dass Krankheit nicht automatisch Tiefe bedeutet und dass Selbstzerstörung kein Beweis für Genialität ist und dass ein Mensch verschwinden kann, ohne dass daraus eine große, schöne, tragische Erzählung werden muss. Richie Edwards war ein außergewöhnlicher Texter, ein intelligenter, widersprüchlicher, faszinierender Künstler, aber er war eben auch ein Mensch. Ein Mensch mit Depression, mit einer Essstörung, mit Alkoholproblemen, der sich selbst verletzte. Und vielleicht ist genau das die ehrlichere Erinnerung. Nicht der verschwundene Heilige des Britrock, nicht der Mann, der für seine Kunst blutete, sondern ein junger Mann, der Hilfe gebraucht hätte. Und den Medien, Fans, vielleicht auch wir alle, viel zu schnell in eine Geschichte verwandelt haben, die irgendwann größer war als er selbst.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime. Und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.